Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausbesuch. Heute bin ich Sebastian wieder alleine. Caro ist diesmal nicht mitgekommen. Ich bin zu Gast bei Angela vom Stadtteil Haus Mitte. Sag mal kurz Hallo.
Hallo.
Das ist Angela. Jetzt sitzen wir gar nicht bei euch drüben, sondern wo sitzen wir jetzt gerade?
Ah, wir sitzen bei den Kollegen gegenüber im wunderschönen Tagheim der Leonardsgemeinde, der evangelischen Leonardsgemeinde in Stuttgart.
Genau, und diesen Monat geht es bei uns bei der hybriden Streetwork rund um das Thema Familie. Und wir beschäftigen uns heute in dem Gespräch mit der Frage, wie Familie in öffentlichen Räumen stattfindet. Wir haben versucht, so einen etwas anderen Zugang zum Thema Familie zu finden und sind ganz froh, dass wir heute mit dir sprechen, oder ich bin ganz froh, dass ich heute mit dir sprechen kann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, kannst du kurz dich selber und die Arbeit, die ihr im Stadtteilhaus macht, vorstellen?
Das mache ich gerne für euch. Also ich selber bin jetzt 46 Jahre alt, bin in der Gemeinwesenarbeit, also Quartiersarbeit, wie man das Ganze eigentlich nennt, was wir machen, schon seit 2001 intensiv tätig, lebe in einer ganz traditionellen Familienkonstellation, nämlich Vater, Mutter und zwei Kinder. Genau. Aber glaube ich auch, das, was Stuttgart ausmacht in ganz großen Teilen, nämlich Globalisierungsfolgen. Wir nennen uns manchmal auch ironisch selber Wirtschaftsflüchtlinge, Wirtschaftsmigranten, weil wir nämlich einmal ganz aus dem Osten Deutschlands stammen und einmal ganz aus dem Westen Deutschlands und uns hier im Süden sozusagen installiert haben und jetzt hier seit 10 Jahren unsere neue Heimat gefunden haben mit den Kindern. Genau. Zur Arbeit im Stadtteilhaus. Das Stadtteilhaus baut so auf verschiedenen Säulen auf. Also Stadtteilhaus nennt sich, Stadtteilhaus ist ein Stadtteil- und Familienzentrum, gefördert von der Stadt Stuttgart mit schon konkreten Vorstellungen, was da drin sein soll. Das ist einmal der Baustein, dass dieses Zentrum gefüllt ist mit Angeboten, die dem Bedarf im Stadtteil entsprechen. Mit familienentlastenden Angeboten und der Kern eines solchen Zentrums, das ist der Wunsch von der Stadt, ist dieser offene Treff. Also wenn man praktisch ins Haus reinkommt, dass es einfach einen Treffpunkt gibt, das ist in der Regel ein Café, der immer offen ist. Und die Ehrenamtlichen, das wird auch hauptsächlich, also ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben, unter unserer Anleitung, ist, dass sich da Menschen treffen können, in Kontakt kommen können und diese Ehrenamtlichen haben nicht nur die Funktion, Kaffee auf den Tisch zu stellen und das möglichst nett, sondern wirklich den Menschen auch ein Willkommen zu bereiten. Also es ist unser Willkommensort für Neue, aber auch für Leute, die schon lange hier wohnen. Ist aber auch der Treffort für Menschen im Stadtteil, die sonst keinen Anschluss haben oder sagen, ich habe das und ich will andere daran teilhaben lassen. Mhm. Genau, das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Da haben wir Angebote im Haus von offenen Treffs. Man kann kommen und seine Sachen reparieren beim Nähtreff oder ein neues Projekt angehen. Man kann zum offenen Indoor-Spielplatz kommen. Wir leben in einem Stadtteil mit sehr engen, beengten Wohnräumen, mit sehr engen Straßen, mit Straßen, die wirklich den Stadtteil in ganz kleine Einheiten zerschneiden, die wirklich sehr frequentiert sind. Und mit Spielplätzen, die, wenn man selber Eltern ist und die nutzt oder Kindergärten, weiß, die nicht unbedingt sehr gut nutzbar sind, aus verschiedenen Gründen. Genau. Wir haben aber auch ganz klassisches Kursangebot von Kinderballett bis hin zu Seniorengymnastik. Genau, ist alles dabei. Ein anderer wichtiger, weil sonst wird es zu umfangreich, wichtiger Teil ist, ins Quartier zu gehen und im Quartier präsent zu sein. Sprich, zu gucken, was ist der Bedarf des Stadtteils? Was macht die Lebensqualität im Stadtteil aus? Wo ist sie eingeschränkt? Und da einfach immer auf dem Weg zu sein, wie finden wir das raus? Und das machen wir über verschiedene Wege. Einmal über Stadtteilrundgänge, einmal über in die Gremien gehen, die es gibt, die verschiedene Institutionen verknüpfen, aber auch in freiwilligen Netzwerke und über Projekte. Dass wir einfach sagen, wir starten immer wieder Einladungen an die Bürger zu uns zu kommen, meistens in Projektform, um einfach die Bedarfe auch zu akquirieren. Und wir beteiligen uns auf allen öffentlichen Veranstaltungen, wo wir es mit der Ressource vereinbaren können. Mhm. Genau. Also um nochmal in der Ressource zu gucken. Wir haben eine ganze Vollzeitstelle, die wir uns teilen sozusagen für das ganze Spektrum. Mhm. Genau. Und ansonsten gibt es im Schnitt 20 bis 25 Ehrenamtliche, die das ganze Angebot abdecken. Also wenn ihr wollt, guckt ihr einfach mal auf die Homepage, ja, dann habt ihr eine Vorstellung davon.
Wie ist die Homepage? Wo findet man die?
Das ist www.stadthalhaus-mitte.de.
Mhm. Ich war auch schon auf der Homepage und habe auch das Programm natürlich im Vorfeld angesehen und habe so, also weil es so vielfältig ist und so viel gibt, also dann ja auch teilweise Yoga und Entspannung mit Hand auflegen und so. Und ich hab dann so, wie viele Menschen arbeitet ihr denn zusammen? Aber jetzt hast du schon gesagt, das sind alles dann die Ehrenamtlichen, die diese Kurse quasi.
Also es sind einmal die Ehrenamtlichen, die die offenen Angebote mitgestalten. Das sind praktisch die regelmäßig da sind. Dann haben wir Ehrenamtliche, die uns bei Veranstaltungen unterstützen. Und wir haben ganz viele Menschen, die sagen, ich habe eine Idee. Das ist nämlich unsere. Also wir sind sozusagen der Ermöglichungsort auch. Wir haben die Räumlichkeiten und stellen die zur Verfügung. Also wenn Leute zu uns kommen und sagen, wir treffen uns gerade immer im Wohnzimmer zum Tango tanzen, aber eigentlich, dann sagen wir, Mensch, wir haben einen Raum. Wollt ihr nicht anderen die Möglichkeit geben, dabei zu sein, mitzumachen, das für sich auch zu nutzen? Und da finden wir eigentlich immer einen Weg. Und das ist auch so ein, es gibt so Leute, die haben was, die wollen was umsetzen, die wollen was für sich erleben und öffnen sich dadurch, dass sie zu uns kommen, für andere. Mhm. Und dann können Nachbarn wieder dazukommen und es gibt einfach so eine Verknüpfung und zusätzlich gibt es ein Angebot für den ganzen Stadtteil. Und das haben wir auch mit einem Ehrenamtlichen, der das schon länger macht, als ich hier bin. Ich glaube, der ist jetzt schon da so 20 Jahre dabei, der einfach, das nennt sich Lach-Yoga, heißt aber einfach, mit Humor durch den Alltag zu gehen. Also er guckt, der ist auch Psychotherapeut, der guckt mit den Menschen, die kommen, einfach zu sagen, wie kann ich meinen Alltag auch mal aus humorvoller Sicht betrachten und das dann auch mitnehmen in meinen Alltag wieder. Und das über dieses Medium Lach-Yoga. Muss man sich angucken, ist, wenn ich es beschreibe, wahrscheinlich anders beschrieben, als er es beschreiben würde. Mhm. Genau. Also, und von diesen Angeboten, gerade im Abendbereich, haben wir ganz viel. Die Menschen kommen, haben eine Idee, wir geben denen die Möglichkeiten, unterstützen sie auch dabei, Netzwerke zu gründen, an Menschen zu kommen, es durchzuführen und irgendwann lassen wir los und sagen so. Und viele machen es auch von Anfang an alleine. Genau.
Diese Stadtteilrundgänge, von denen du vorhin sprachst, wie sehen die aus? Wie finden die statt? Wie gehen die vor sich? Mhm.
Das Ziel ist eigentlich wenigstens zwei bis viermal im Jahr das zu machen und dann suchen wir uns häufig Kollegen oder Ehrenamtliche oder Stadtteilbewohner, die mit uns gemeinsam ein Quartier beschreiten. Also wirklich zu Fuß machen wir das, dann nehmen wir Flyer mit, ich nehme meistens auch ein bisschen was zu trinken und ein bisschen was zum Knabbern mit. Und wir sprechen dann einmal einfach Menschen auf der Straße an, dass wir wirklich in Kontakt gehen. Wir gehen dann auf die Spielplätze. Wir besuchen aber auch Einrichtungen, die im Stadtteil anzutreffen sind und gucken einfach, was nehmt ihr gerade wahr aus eurer Arbeit, aus eurer Sicht? Was nehmt ihr wahr? Wo seht ihr so Knackpunkte? Manchmal entsteht dann, dass sie sagen, Mensch, da auf dem Spielplatz, da gibt es jetzt zum Beispiel aktuell der Fahrradcontainer, aber irgendwie ist der nicht richtig bestückt und dann gehen wir da halt hin und gucken uns das an und wenn dann Spielplatzbesucher da sind, dann nutzen wir das und sprechen direkt die Spielplatzbesucher auf dieses Thema an. Also wir greifen Themen auf und nehmen die sofort ins Gespräch. Mhm. Das nehmen wir mit, einmal für uns, indem wir auch praktisch vor Ort dann gleich sagen, Mensch, haben Sie nicht Interesse, kommen Sie doch mal vorbei, machen mit denen einen Termin. Und dann treffen wir uns bei uns wieder, um das Thema anzugehen, wie auch immer. Manchmal ist es auch einfach nur frustlos werden oder mal einen Anruf machen beim Ordnungsamt. Manchmal kommt wirklich auch was bei raus. Das überlassen wir den Bürgern. Also wir sind nur Vermittler und Ermöglicher und Unterstützer. Also wir sind nicht diejenigen, die das durchführen in dem Sinne. Das ist auch nicht unsere Aufgabe und so soll es auch nicht sein. Genau. Und es gibt schon auch gerade, wo wir sagen, gerade Menschen, die nicht in der Lage sind, weil sie es nicht gelernt haben, ihre eigenen Interessen zu vertreten oder auch in eine Form zu packen. Da braucht es ein bisschen mehr Unterstützung und auch länger. Und das ist uns eigentlich das allergrößte Anliegen, den Menschen auch zu vermitteln, nee, also ihr habt schon auch die Möglichkeit, euren Stadtteil zu gestalten. Es braucht erstmal euren Willen, aber es braucht auch ein bisschen Know-how und es braucht ein bisschen Ressourcen. Und denen einfach zu zeigen, wo ihre Ressourcen sind, das wissen viele nicht. Und auch zu zeigen, wo ist ihre Power. Also Empowerment ist ja das große Begriff.
Ja.
Und das ist das, was wir machen.
Wie geht ihr da vor, wenn es darum geht, jemandem zu zeigen, wo seine oder ihre Ressourcen liegen? Wie könnte das, also welche...
Genau. Es geht im Grunde genommen am besten bei so Vorortgesprächen, indem man wirklich in Kontakt geht und einfach gezielt nachfragen. Ne? Also ich denke, das ist so ein typische Sozial... das ist dann vielleicht der Unterschied, Sozialpädagogik studiert zu haben oder nicht, dass wir da einfach auch Fragetechniken lernen, wo wir nicht praktisch die Interpretation des Gefragten schon ins Wort legen, sondern wirklich einfach gezielt Fragen zu stellen, die den Menschen auch praktisch Antworten entlocken, die sie selber vielleicht gar nicht kannten. Also da gezielt auf die Menschen zuzugehen und auch einfach zu gucken, was ist deren Lebenssituation. Viel über erstmal den persönlichen Weg zu gehen der Menschen, zu gucken, die Lebenssituation wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, Wertschätzung zu zeigen und einfach immer mit Respekt. Also es gibt auch Dinge, die... Wo ich dann, sag ich mal, auch aus meiner pädagogischen Sicht oder aus meiner Lebensanschauung vielleicht sagen würde, oh Gott, müsste ich jetzt eigentlich ganz schnell eine bestimmte Aktion ergreifen, aber auch da noch mit Respekt vor diesen Menschen tätig zu sein und zu sagen, ja, also jeder Mensch hat erstmal seine eigene Wertschätzung und seine eigenen Akzeptanzräume verdient und Respekträume. Und wir kommen ins Gespräch und ich merke, wenn ich einfach in diesem Respektraum mich bewege und in dieser wertschätzenden Art, dann komme ich immer ins Gespräch.
Wie würdest du sagen, sind die Menschen oder ist die Gruppe von Menschen zusammengesetzt, die dann bei euch die Angebote wahrnehmen?
Genau, das ist nämlich ganz gut, dass du das jetzt ergänzt hast, weil es sind zwei verschiedene Punkte. Also an wen richtet sich das? Da gibt es keine Einschränkungen. Ich denke, räumlich schränkt sich das leider ein bisschen ein. Wir treffen uns demnächst mit einer Kollegin und versuchen, eine neue Kooperation aufzubauen, wo wir mehr inklusiv das Thema auch angehen. Das ist so das eine, dass ich ganz klar sage, das muss ich jetzt gar nicht ins Detail aufführen, was alles im Konzept steht, sondern es gibt keine Einschränkungen. Also das Haus ist ein Haus für alle im Stadtteil und darüber hinaus. Wir liegen mitten in Mitte. Und das ist dann sozusagen auch gute Überleitung. Schon auch das, was das Haus dann prägt oder auch die Umgebung, dass wir auch Besucher haben, die nicht aus Mitte kommen. Also das erleben auch andere Kolleginnen. Wir sind im engen Netzwerk mit Kolleginnen aus den anderen Quartierszentren und Stadtteilzentren, dass wenn man innerstädtisch liegt, die Menschen einfach sich das auch aussuchen. Ne? Also hier besuche ich dieses Angebot, da nutze ich diese Ebene, da fällt mir das ein, da wohnt eine Freundin, mit der gehe ich dann zu der Sache. Also ich glaube, so wie wir uns auch in der Stadt bewegen, wenn die so viele Möglichkeiten bietet und auch von der Infrastruktur gut erreichbar sind. Ich nehme wahr, dass mehr ältere Menschen inzwischen zu uns kommen, erst noch vereinzelt, und aber auch zur Beratung. Wir machen keine intensive Beratung, sondern wir machen eine Orientierungsberatung. Das bieten wir schon an, mehrmals in der Woche. Zu sagen, wir fangen die Themen auf und sondieren mit den Menschen. In dem Bereich merken wir schon und im Café-Bereich. Und wir haben es aber umgekehrt auch, dass wir einen sehr hohen Migrationsanteil haben bei unseren Besuchern. Das ist aber auch ganz klar, spiegelt sich das in der Struktur des Stadtteils wieder. Da will ich jetzt gar keine Statistiken nennen, weil sonst sage ich es jetzt falsch, das habe ich jetzt nicht prozentual im Kopf, aber es ist wirklich sehr hoch. Was gut zu beobachten ist, ist statistisch, das, und das beobachten wir auch in der Wahrnehmung unseres Stadtteils und unseres Zentrums, dass Familien mit ganz kleinen Kindern da sind und dazwischen gibt es irgendwann mal so eine Lücke. Und da sind es dann häufig eher die Familien mit Migrationshintergrund, mit Wurzeln in anderen Kulturen, die noch da sind. Und dann jetzt verstärkt auch immer mehr Senioren, wo ich sage, so da kommt dieses Thema demografischer Wandel zum Tragen, dass sich erstens Familien nicht in die Heimat zurückgekehrt sind, wie sie sich das vorgenommen haben aus ehemaligen Anwerbeländern, sondern hier bleiben. die Kinder und Kindeskinder hier bleiben und dass sich das dann festigt und das auch in der, ja, im Anteil festigt. Das spüren wir schon. Ansonsten finde ich ganz spannend, dass sich das bei uns in der Regel ganz doll mischt. Also wir haben anonyme Räume und wir haben offene Räume. Wir haben offene Angebote, wo jeder kommt und geht. Da gibt es auch keine Anmeldung. Da haben wir relativ viele von. Da mischt sich, finde ich, sehr intensiv. Da könnte man nicht reingehen und sagen, das ist, ja, der Besucherstamm hat jetzt eher in der sozialen und finanziellen Situation hat es jetzt eher ein bisschen besser im Leben und die anderen haben eher eine schwierigere Lebenssituation. Das ist da gar nicht der Fall. Die sitzen auch miteinander, kommen ins Gespräch und das ist das, was wir auch wollen, dass es einfach diese Grenzen nicht gibt. Deswegen haben wir so viele offene Angebote und deswegen kosten die auch nichts. Und was wir aber auch haben, sind diese geschlossenen Räume, wo wir sagen, da ist ein anonymer Raum da, da haben wir Müttergruppen, Sprachkursgruppen, da könnte es noch mehr geben, da bauen wir jetzt auch Väterangebote auf, wobei wir die jetzt erstmal ganz offen aufbauen. Da merken wir, da ist es dann doch schon eher so, dass vielfach Menschen da sind aus etwas schwierigeren Lebenssituationen. Das ist aber auch gut so, weil das können wir dadurch auch noch viel mehr auffangen und viel mehr ins Gespräch bringen. Und da merke ich, das stärkt die unheimlich. Und die kommen teilweise dann wirklich wie Multiplikator und bringen, wenn ihre Kinder größer sind, andere Familien hierher. Weil sie gemerkt haben, hier werde ich aufgefangen, hier bin ich ein Teil vom Ganzen, hier komme ich ins Netzwerk. Und dann bin ich ein Teil meiner Lebensumgebung. So, ne? Genau.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, was ist der Gedanke dahinter, zum Beispiel Muttergruppen oder Vätergruppen oder auch die Sprachkurse anonym zu gestalten?
Also der Sprachkurs ist ganz offen. Es ist nur ein geschlossener Raum, wo praktisch zwar jeder kommen kann, aber die Müttergruppen oder die Vätergruppen, dass einfach Themen besprochen werden können, die sich doch unterscheiden von anderen Themen und wo einfach die Menschen auch merken, dass sie nach wie vor mit Ressentiments konfrontiert werden und wo man auch sagen muss, wir haben auch mehr die Möglichkeit, Themen rauszufiltern und die Menschen auch dazu zu bringen, sie zu äußern und nach außen zu tragen und nicht mit sich selber rumzutragen.
Was sind das für Themen?
Ganz, ganz unterschiedliche. Also jetzt überlege ich gerade mal, inwieweit das jetzt Anonymität verletzt. Also ich sag mal, wir hatten schon die Fälle, nicht selten, wo es einfach um schwere familiäre Bedingungen geht, wo wir auch einfach sagen mussten, dann müssen wir die Familien begleiten und auch stark machen und zeigen, es ist nicht normal. Also es sollte nicht normal sein und es sollte nicht zur Lebensnormalität gehören, in gewaltbehafteten Lebenssituationen zu leben, sei es jetzt wirklich von körperlicher Gewalt, teilweise aber auch absolute Erniedrigungen jeden Tag, Umgang mit den Kindern, sowas dann einfach aufgreifen zu können und das im anonymen Raum machen zu können und die Familien dann aber darüber hinaus begleiten zu können, zu sagen, so, dass so Sachen kommen dann einfach auch zutage. Ne? Also das sind so ganz schwierige Sachen, aber auch wir hatten über lange Jahre, jetzt sind die weggezogen, deswegen haben wir eine Unterbrechung Regenbogenfamilien. Das hat die Kollegin vom Elternseminar initiiert. Mit denen arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Die unterstützen uns da sehr doll, so Gruppen auch zu ermöglichen oder umgekehrt. Also wir treffen uns einmal im halben Jahr und gucken, was aus ihrer Sicht möglich und nötig ist. Und dann besprechen wir, in welchem Format wir das machen und umsetzen und auffangen. Und da muss ich sagen, finde ich ganz toll, dass wir da auch viele Sachen dann weiter begleiten können und das sind geschulte Honorarkräfte, die dann auch einsetzen, wo wir auch im guten Kontakt stehen, zu sagen, ich glaube, das passt ganz gut und das nicht, also wo wir konzeptionell auch gemeinsam gucken können. Und da ist es schon so, dass wir immer wieder Familien haben, die wir ganz doll auffangen, mit ganz, ganz komplizierten Dingen auch, die wir eigentlich hier nicht bewältigen können, aber das ist ganz vieles, kennt ihr auch wahrscheinlich aus eurer Arbeit sehr intensiv. Sowas ist eine Vertrauenssache. Und wenn die Vertrauen zu uns haben, weil sie merken, wir fangen das auf. Mhm. Wir können das auffangen, weil wir das merken, weil wir das hier rausziehen können. Wenn jemand zu einer Beratungsstelle geht, dann ist die Erkenntnis da, ich brauche eine Beratung in einer Beratungsstelle. Bei uns wird es nicht als Beratung empfunden, sondern als Gespräch. Und so ist es auch gedacht von uns. Ja. Ein Gesprächsangebot. Und häufig ist es dann in diesen Fällen schon auch so, dass wir sie wirklich intensiv über längere Zeit begleiten, dass sie den Schritt wagen. Und wenn wir genau hingucken, gab es da häufig auch schon Betreuung, sei es in der eigenen Kindheit, in der eigenen Familiensituation oder immer mehr psychisch beeinträchtigte Familien, Kinder, die in psychisch beeinträchtigten Familien aufwachsen. Das spiegelt sich auch immer mehr bei uns, überhaupt im Alltag des Stadtteilhauses wieder. Genau. Und das sind so Situationen, wo ich denke, da wäre eine Beratungsstelle vor Ort manchmal nicht schlecht. Aber das sind so die komplizierten Situationen, wo wir so ein bisschen mit uns hadern, zu sagen, wir können jetzt nicht sagen, wir schicken die komplett weg, die Familien, weil es auch eine Chance ist, Familien ins Gespräch zu bekommen, so Sachen aufzufangen. Und da sind wir zum Glück in einem ganz intensiven Netzwerk mit vielen Beratungsstellen, sodass wir auch die Menschen persönlich kennen und wissen, wenn ich die Person jetzt tatsächlich dahin vermittle, zu dieser Person, also dann wirklich personengebunden, dann funktioniert es in der Regel. Mhm.
Wie würdest du, oder was sind deine Assoziationen zum Thema Familie und Sozialräume vor dem Hintergrund deiner Arbeit?
Ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht eine Antwort oder die eine Antwort, weil aus dem, was ich vorher erzählt habe, geht, glaube ich, schon ziemlich gut hervor, wie unterschiedlich Familie wir hier erleben und wie Familie hier sichtbar wird. Das entspricht auch absolut meiner eigenen Einstellung. Ich würde, glaube ich, gar keine Definition abgeben zum Thema Familie. Also das erstmal so vorweg, weil ich einfach finde, dass das jeder für sich selber definiert. Mhm. Wenn ein Pärchen sagt, ich bin Familie, oder eine Person sagt, ich und mein Hund sind eine Familie, dann ist es so und dann ist es auch die Wahrnehmung dieser Person und dann gehört da auch meine Wertschätzung rein, das so zu sehen. Und dann gibt es da auch ein Rollenverständnis genau dazu. Und ich denke, das ist das, wo wir jetzt hinkommen zu diesem Verhältnis Familie-Sozialraum. Es wird ja, gibt ja immer diese Sprüche, früher war alles besser und alles anders. Ich selber bin auf dem Land aufgewachsen, lebe seit vielen Jahren in sehr unterschiedlichen städtischen Gefilden, meistens auch großen Städten, in unterschiedlichen Ländern. Habe schon sehr unterschiedliche kulturelle Kodexe auch kennengelernt, auch in interkulturellen Kontexten mit Mischehen, wo ich sage, das zeigt schon so, und ich glaube, das ist dann so in mir drin, wie unterschiedlich das sein kann und wie unterschiedlich der Einfluss von Sozialraum wahrgenommen wird, aber auch der Sozialraum wahrgenommen wird. Und wie unterschiedlich auch die Abgrenzung der Familien jeweils ist, zu sagen, das bin ich Familie, das ist Sozialraum. Deswegen gibt es da für mich jetzt auch keine eine Antwort. Was ich erlebe, ist, dass der Einfluss von Sozialraum sich natürlich verändert. Heute ist die Wahrnehmung eine andere, nämlich dieses, was wir viel erleben, ist dieses schnell mal im Internet gucken. Was sagen denn andere dazu? Oder dieses medial wahrnehmen, was wird von mir erwartet als Familie? Mhm. Und das nicht mehr also auch dieses sich selber zurücknehmen zu können. Und da, denke ich, vermischen sich die Grenzen manchmal in bisschen mehr, weil das nicht mehr der nahe Sozialraum alleine ist. Also die Nachbarn, die vielleicht gucken, was macht da jetzt? Und dann gehe ich lieber rein und schreie dann vielleicht im Keller mich an, damit der Nachbar nicht hört. Heute ist Öffentlichkeit und öffentlicher Sozialraum nochmal was anderes, nämlich auch medial. Und ich glaube, das macht es für Familien manchmal schwieriger. Und das ist ein ganz häufiges Thema bei uns im Stadtteilzentrum tatsächlich auch. Dieses, ich habe das mal eben gegoogelt. Und da ins Gespräch zu kommen, das machen wir immer wieder, dass wir sagen, Mensch, und wie fühlst du dich jetzt damit? Ja, total verwirrt. Also wo wir dann wirklich auch gucken, so wie nehme ich Grenzen wahr? Also was ist Familie, was ist Sozialraum, was trage ich in die Familie rein? Und was, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist, einfach durch die veränderte berufliche Entwicklung auch von Frauen. Frauen sind mehr im Berufsleben involviert, die Rollen sind nicht mehr so klar. Papa geht arbeiten, Mama versorgt die Familie, die Kinder sind betreut. Heute gibt es ganz viele Doppelfunktionen und ich finde das toll. Und ich glaube, dass heute viel mehr
ausgehandelt werden muss und das permanent. Permanent ausgehandelt werden muss, wer hat welche Rolle eigentlich. Mhm. Und wer will welche Rolle haben, dass dieses Bewusstsein auch da ist. Und dass es nicht nur ist, Frauen wollen mehr teilhaben an beruflichen Entwicklungen, an gesellschaftlichen Entwicklungen, an sich engagieren, an Mutter sein gleichzeitig und das aushalten, entweder ist man eine schlechte Mutter, weil man schon so früh arbeiten geht oder man ist eine schlechte Mutter, weil man lange zu Hause bleibt und nicht sich um den Beruf kümmert und hinterher nicht für seine Rente sorgt, dann müssen es die Kinder machen. Nee, auch die Väter. Also ich glaube, auch Väter stehen unheimlich unter Druck, zu sagen, was ist jetzt der richtige Weg, und es kommt dazu, dass wir immer ja, unsere Gesellschaft älter wird, aber wir mehr unsere Eltern auch in Phasen erleben, wo es denen nicht so gut geht. Die Wahrscheinlichkeit ist immer größer und ich erlebe das vor allem bei Menschen mit Migrationshintergrund, und das ist jetzt tatsächlich statistisch, dass Menschen mit Migrationshintergrund 10 Jahre früher altern und 10 Jahre früher pflegebedürftig sind als andere Menschen. Das heißt, andererseits sich bei jungen Generationen mit Migrationshintergrund die Situation, Lebenssituation anpasst an die der Mehrheitsgeneration, noch Mehrheitsgeneration, in Städten kippt das ja gerade. Das heißt, wir kriegen auch da später Familienphasen mit Kindern, also jetzt rede ich doch von Familien mit Kindern, ne? Von Vater und Mutter, und schließt das andere jetzt aber nicht aus. Das heißt, da ist die Situation verstärkt da, dass Eltern wahrscheinlich gepflegt werden müssen, während noch Kinder zu Hause sind. Und ich denke, da kommt noch ein viel größerer Druck auf die Familien zu, weil es da so Tabuzonen gibt zu bestimmten Dingen. Wer pflegt wen, worum kümmert man sich, zum Thema Alter, Familie, Abhängigkeiten und so weiter. Genau.
Du hast vorhin gesagt, dass das, was Familie sein soll oder was Familie zu sein hat, auch medial stark beeinflusst wird und dass dann Leute was googeln und dann irgendwie das mit in die Beratung tragen und du fragst oder ihr fragt dann, wie geht es dir damit? Ja, ich bin verwirrt. Mhm. Was sind es für Themen, die dazu, also die eine Unsicherheit auslösen, oder welche Form von Darstellung löst eine Unsicherheit aus bei den Menschen, die zu euch kommen in die Beratung?
Also jetzt mal ganz plakativ an so Beispielen, was jetzt die Elternphase anbelangt, sage ich mal, ist es so, früher hat man sich mit der Mutter oder mit der Nachbarin unterhalten. Heute wird dann gegoogelt, wenn das Kind nicht schläft, wenn das nicht richtig ist, wenn das viel schreit, wenn das so, ne, also so ganz viele Ebenen, bis das Kind in die Pubertät kommt, dann zur Pubertät. Und ich glaube, was einfach das schwierig macht, ist, dass es da einfach viele Angebote und viele Wahrheiten gibt. Und dass das einfach schwierig ist zu sondieren, zu sagen, was nehme ich jetzt für mich an und was nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann die Verwirrung. Also selbst beim, gehe ich jetzt zum Arzt, gehe ich nicht zum Arzt. Ist es jetzt schlimm, ist es nicht schlimm? Also das sind so, warum wir dann sagen, also ich sag mal, ich spinne jetzt mal, weil mir ist es einfach wichtig, dass wir lernen, Digitalisierung und Medialisierung der sozialen Arbeit ist einfach noch so Zukunftsmusik, dass ich das Gefühl habe, wir haben es schon verpasst. Mich ärgert das auch ganz kolossal, weil ich denke, ne, ihr macht das im Verein toll. Wir könnten da eigentlich, nein, weil ich denke, dass es einfach ganz wichtig ist, wenn wir in die Richtung gehen, und die Entwicklung ist seit Jahrzehnten so. Also auch ich habe vor 13 Jahren sowas gemacht, dass ich gegoogelt habe. Aber ich habe eine tolle Hebamme, die habe ich häufig angerufen. Die durfte ich auch mit nach vielen Jahren noch anrufen. So. Der habe ich vertraut. Das war eine Person meines Vertrauens. Und das ist heute häufig nicht mehr so, dass ich mich an die Person meines Vertrauens wende, sondern die Person meines Vertrauens sind dann 10 verschiedene im Internet. Und wirklich mit ganz komischen, skurrilen Einträgen. Und da wird ja auch nicht nach richtig und falsch unterschieden oder nach gut oder nach schlecht oder nach positiv. Also wo ich denke, wir haben so unglaublich die Chance, da auch wirklich hinzugehen und zu sagen, die Menschen zu bestärken mit positiven Hilfestellungen, solche Sachen auch wirklich zu steuern, zu sagen, Mensch, warum kann ich auf jeder Homepage von einem Sozialraumzentrum oder von einem Gemeinwesenzentrum, von Beratungsstellen einfach sagen, so, wir haben ein Interview des Monats zu einem bestimmten Thema und das stellen wir zur Verfügung. Es gibt diese Elternbriefe, das ist schon mal ganz toll. Also das gibt es tatsächlich vom Jugendamt, das wird mitgegeben beim Willkommensbesuch. Aber ich denke, das einfach mehr zu nutzen, wenn die Menschen diese Wege gehen, zu sagen, ich nutze das. Wir merken so Angebote wie Vorträge zu bestimmten Themen, die kommen dann nicht so in der Besucherzahl an. Da sind wir weggegangen. Wir bringen die in die offenen Angebote, erreichen damit aber nicht die Menschen, die da nicht kommen könnten. Aber wenn wir sagen, diesen Vortrag, der ist praktisch präsent, medial, dann können wir ein bisschen mitgucken, was Leute wahrnehmen. Und wenn sie sich da gut aufgehoben fühlen, dann hätten wir einfach eine gute Chance zu sagen, wir nutzen das, was der Bedarf der Menschen ist, sich ja abends zu informieren, sich auszutauschen, aber vielleicht nicht auf so einem Weg, wo ich sage, das stiftet Verwirrung und es strengt an.
Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen von deiner, also wir sind über die Arbeit gegangen und von deiner Wahrnehmung, wie Familie gerade, vor welcher Herausforderung Familie vielleicht gerade steht, können wir vielleicht konkreter darüber sprechen, wie du auch und gerade am Stadtteilhaus die Familien wahrnimmst, also zum einen das Stadtteilhaus selber als vielleicht Familie und dann Familien, die dorthin kommen. Ich würde das, glaube ich, gerade mal so ein bisschen splitten, weil mich zum Beispiel auch interessiert, wie, also es ist ja jetzt irgendwie so ein großer, oder ich finde halt relativ großer Kosmos von Ehrenamtlichen, die dort zusammen irgendwie arbeiten, die verschiedene Kurse anbieten, die aber irgendwie auch angeleitet und koordiniert werden müssen. Dann kommen die Menschen dazu, die diese Kurse und Angebote annehmen und die sich vernetzwerken sollen. Wie erlebst du da die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen zum Beispiel? Begegnen die sich auch so wertschätzend wie du quasi im Umgang mit denen in der Beratung das möglich machen kannst? Oder gibt es da auch Konflikte und Reibereien?
Also genau, jetzt, tatsächlich ist es vielleicht ganz gut, das so zu trennen, also das Stadtteilhaus und ihr Team als und es ist tatsächlich so, dass sie das selber so bezeichnet als Familie.
Das, die Ehrenamtlichen bezeichnen
genau,
das so.
Genau, die sagen schon auch, irgendwie ist es auch sehr familiär, also das sagen auch Besucher, aber gerade die Ehrenamtlichen, dass sie das schon auch gerne da machen, weil sie das als sehr familiär empfinden. Es ist tatsächlich auch immer wieder harte Arbeit miteinander, wie in jeder Familie auch, immer wieder zu gucken, wer hat welche Bedürfnisse, wer braucht was, wer hat welche Ideen, wer hat welche Ziele, zu gucken, dass sich bestimmte Rollen nicht zu stark ausprägen, das bedarf schon einer ganz, ganz intensiven Begleitung von uns, wo uns manchmal auch ein bisschen die Ressource fehlt, sag ich mal, also ich glaube, nicht umsonst ist in der Arbeit von Ehrenamtlichen oder in der sozialen Arbeit eigentlich der Sozialarbeiter auch immer ein Stück weit ehrenamtlich tätig, weil das mit den eigenen Ressourcen gar nicht machbar ist. Wir gehen tatsächlich da auch mit Coachings rein und gucken, dass wir so in bestimmten Abständen immer wieder auch kleine Workshops durchführen, immer wieder darauf zurückzukommen, was ist für euch Willkommenskultur, wie möchtet ihr miteinander umgehen, was erwartet ihr von den anderen, mal zu reflektieren, wie verhaltet ihr euch gegenüber anderen, also wie ist es miteinander, wer trägt welche Rolle dazu bei, wer könnte vielleicht das auch ändern oder wer wäre bereit, das auch zu ändern oder was würde eine Änderung auch bewirken. Das sind meistens ganz, ganz winzige Kleinigkeiten und häufig ist es eher unterlassen, statt was mehr zu tun. So, das ist wie in einer ganz normalen Familie auch. Tatsächlich muss man gucken, wenn man so eng miteinander ist und sich auch gar nicht jeden Tag sieht, dass man miteinander Regeln aushandelt. Und dann sind wir sozusagen dann manchmal schon das Familienoberhaupt, das dann sagt, so an die Regeln wird sich jetzt auch gehalten. Die dürfen uns das aber auch sagen. Also uns ist auch ganz wichtig, dass wir in der Reflexion auch ein Teil sind. Also dass auch wir ein Teil der Reflexion sind, zu sagen, haben wir uns eigentlich an die Regeln gehalten. Und uns da selber auch immer wieder zu reflektieren. Das ist vielleicht jetzt soweit zu den Ehrenamtlichen.
Bevor du
genau, jetzt darfst du gerne noch intensiver fragen. Genau. Ich guck dann, ob ich das beantworte.
Ja, weil du gerade davon sprachst, dass sich bestimmte Rollen nicht so stark ausprägen. Kannst du dazu noch mal was sagen, welche Rollen da sich dazu neigen, vielleicht zu sehr auszuprägen?
Ja, also ich glaube, das ist allgemein im Ehrenamt so, dass jeder kommt mit seinen eigenen Motiven. Um das mal vorwegzustellen, jeder kommt mit einem eigenen Motiv. Es gibt dann immer so die Rollenmodelle, sag ich mal, in der Pädagogik, die da oder Soziologie, die da mal geprägt sind von, ich halte nicht ganz so viel davon, weil ich denke, klar, kann ich jetzt gucken, es gibt diese Art von Typ und diese Art, also diese Typisierung von Rollenzuschreibung. Ich denke, es ist immer eine Vermischung von allem und eine Beeinflussung des anderen. Und guck da lieber systemisch drauf, aber was ganz klar ist, es gibt natürlich, wenn sich eine Person zu stark in eine Verantwortlichkeit setzt, die dann praktisch auch ihre Gegenüber einschränkt und beeinträchtigt, dann finde ich das schwierig. Also wenn praktisch da Grenzen überschritten werden, die für das Gegenüber nicht mehr in Ordnung sind und das vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein ist dieser Person, dann muss man da gucken und umgekehrt aber auch immer wieder rauszuholen, wenn sich jemand zu stark unterordnet, aber ein Teil des Teams ist, zu sagen, Mensch, ist das jetzt hier wirklich deine Rolle? Und ne, von außen wirst du vielleicht ganz anders wahrgenommen. Also von den Besuchern wirst du so und so wahrgenommen, das reflektiere ich dir jetzt mal. Und ich nehme dich jetzt auch in den und den Dingen so wahr, aber ich nehme dich auch noch so und so wahr, dass du dich unterordnest. Ich nehme aber auch wahr, dass du vielleicht sehr unzufrieden bist. Und wenn das sich jetzt weiter verstärkt, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass wir als Team auseinanderbrechen. Dass dann einfach Gruppen entstehen oder ne, Frustrationsebenen entstehen, die wir nicht mehr aufheben können. Deswegen möchte ich, dass wir jetzt einfach gucken.
Das heißt, wie gehst du in diese Situation hinein, so wie jetzt gerade von dir aufgezeigt, dass du es einfach spiegelst? Klares
Beispiel, quasi. Genau. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und da wirklich auch immer wieder in den Gruppen, also im regelmäßigen Treffen, die wir versuchen einzuhalten und wo wir dann auch versuchen, die Ehrenamtlichen zu motivieren, auch wirklich immer da zu sein. Das klappt nicht immer, aber genau, Mitarbeiterausflüge, Geburtstagsgeschenke, diese üblichen Sachen, aber auch zusätzlich noch wirklich inhaltliche Tage, wo wir sagen, so jetzt möchten wir auch, dass ihr euch einbringt. Aber erinnert ihr euch, also ich habe zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, dass ich dann gesammelt habe, die am Ende des Jahres den Wunsch für das Jahr jeder einzelnen Person einmal auf einen Zettel geschrieben und vom Team und von dem Hiersein in unserem Zusammensein, aber auch so dieses, was sie bei sich einbringen möchten für die Gruppe. Das haben wir zusammengerollt und gesagt, das gucken wir uns am Ende des Jahres dann an, am Ende des nächsten Jahres und gucken, wie sich das so, um es zu reflektieren. Also diese kleinen pädagogischen Kniffe, genau. Ja, das ist wichtig, es gelingt nicht immer gut. Aber es, weil es auch unglaublich viel Umbruch gibt im Ehrenamt. Ne? Also wir haben schon auch eine Fluktuation und das hat sich in den letzten Jahren bei allen, denke ich, alle, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, können da mit einstimmen in dieses Lied. Es gibt einen häufigeren Wechsel, das heißt, Gruppenstrukturen müssen immer wieder neu konstelliert und neu geformt und neu geprüft werden. Genau. Aber es ist eine Arbeit, wo ich sage, ja, das lohnt sich schon, Menschen auch darin zu bestärken, da zu sein, aber auch auf die Gruppe zu gucken. Und es reflektiert sich auch nach außen. Also wenn das Team ein gutes Team ist und das reflektiert nach außen, dann fühlen sich die Menschen auch willkommen, hier zu sein und dabei zu sein und mitzumachen. Also es ist dann gleichzeitig auch das, ne? Also,
ja. Und wie nimmst du das wahr bei den Menschen, die zu euch kommen? Also wie, also die Angebote nutzen bei den NutzerInnen? Wie erlebst du da den Zusammenhalt und die Struktur und das Begegnen?
Gibt es auch nicht diese Antwort. Das ist so extrem unterschiedlich, dass wir teilweise auch vermitteln müssen. Also wir haben schon Momente gehabt, wo wir vermitteln mussten. Wir haben auch schon Hausverbote erteilt, wo wir merken, Mensch, das ist jetzt gar kein soziales Miteinander möglich. Das machen wir nicht sofort. Da arbeiten wir lange dran und gehen lange ins Gespräch, wo wir dann sagen, es ist dann kein Verbot, sondern wir sagen, wir machen jetzt mal eine Pause miteinander und gucken dann mit der Person, ob wir sie irgendwo anders andocken können, wo es dann erstmal für sie auch gut ist und ihre Familien oder so. Aber wie Menschen in Kontakt gehen, manchmal hängt es auch davon ab, kommt eine Gruppe als Gruppe hierher, das haben wir auch, dass dann einfach Mütter zusammen beim PKIP waren und dann kommen die als gesamte Gruppe und nutzen halt den offenen Raum. Da gibt es dann welche, die sind ganz offen und fügen sich sozusagen in dieses Offene ein und nehmen andere wahr und kommen da auch in Kontakt. Da haben wir aber auch schon erlebt, dass dann Gruppen kamen, die da wirklich so verschlossen waren und sich so abgegrenzt haben, dass wir beobachtet haben, dass dann ihre Gegenüber eigentlich sich nicht wohlgefühlt haben, mhm, und teilweise auch ein bisschen früher gegangen sind, wo wir dann auch ins Gespräch gehen müssen, zu sagen, Mensch, ist eigentlich ein öffentlicher Raum, mhm, und wie würdet ihr denn auf dem Spielplatz praktisch, ne? Also seht es doch einfach mal als sowas. Ansonsten könnten wir euch jetzt auch anbieten, wenn ihr gerne euch wirklich als geschlossene Gruppe treffen möchtet, haben wir Räume im Haus. Mhm. Dann bieten wir euch jetzt einfach an, dass ihr das Spielzimmer nutzen könnt. Da könnt ihr euch als Müttergruppe treffen. Aber auch da möchten wir gerne, dass ihr eigentlich andere willkommen heißt, weil wir eigentlich nur Angebote im Haus installieren, die für alle offen sind. Wenn ihr das gar nicht möchtet, zahlt ihr uns halt nicht mehr. Mhm. Also das würden wir dann nicht ausschließen, weil ich denke, auch da muss der Respekt her zu sagen, okay, also das muss ich dann auch akzeptieren, zu sagen, die verstehen sich da so gut, die wollen jetzt eigentlich zusammen was machen, aber dann müssen wir eine andere Form finden, mhm, dass andere sich nicht von dem Gesamten ausgeschlossen fühlen. Mhm. Genau. Und wie nehmen wir Familie an sich wahr? Wenn das war, was du wissen wolltest, dann würde ich dazu jetzt vielleicht gar nicht so viel mehr sagen, als dass wir wirklich gucken, wie kommen die Menschen hierher, und wir lassen Menschen auch so, wie sie sind. Wir haben auch Menschen, die kommen einfach und setzen sich ins Café und gehen wieder. Die wollen gar nicht Kontakt haben. Das ist der für sie schon Sozialkontakt, mhm, mehr als zu Hause alleine, ja, sitzen. Also, mhm, gerade ältere Menschen, die kommen dann, trinken Kaffee, lesen Zeitung und genießen einfach, dass man nettes, kurzes Gespräch hat. Und da würde man auch Menschen überfordern mit. Ne? Also.
Hat es auch eine, kannst du dich an ein konkretes Beispiel erinnern, wo dieser Kontaktraum, den ihr zur Verfügung stellt, besonders fruchtbar war für jemanden?
Ja. Mein Lieblingsbeispiel, das liebe ich wirklich, ist nach wie vor, dass wir zwei jüngere Frauen, also Frauen so um die Mitte 40 und um die Mitte 30 haben, die mit ihren Kindern regelmäßig kommen, aber nur bleiben, wenn eine ältere Dame im Haus ist. Mhm. Und wenn die nicht da ist, dann wird ganz doll gefragt, kommt die noch, ist die denn da? Und die ältere Dame hat erwachsene Kinder. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese, also sind jetzt alles Menschen mit Migrationshintergrund, die haben keine eigenen Eltern hier und schon gar nicht die, mhm, eigene Mutter, noch nicht mal in Deutschland. Und das vermissen die ganz schmerzlich. Mhm. Und man merkt einfach, die kommen dann miteinander ins Gespräch. Die sprechen nicht die gleiche Muttersprache, sondern die sprechen tatsächlich in ihrem teilweise auch gebrochenen Deutsch. Aber sie genießen einfach diesen Kontakt. Und das ist ganz, ganz wichtig für die, dass diese ältere Dame da ist. Und wenn die mal nicht da ist, dann wird das gefragt. Und manchmal beruhigt sie, dann wartet doch noch einen Moment und versucht das aufzufangen. Ich kann das nicht auffangen. Also ich kann das auffangen, mhm, wir haben ein nettes Gespräch. Aber das, was sie da finden, nicht. Mhm. Und tatsächlich ist es dann teilweise auch so, dass die beiden dann mal kurz in den Indoor-Spielplatz reingehen mit den größeren Kindern und das kleine Kind dann im Kinderwagen steht und die ältere Dame aufpasst, dann kommen die wieder zurück. Und die unterhalten sich einfach über Lebensalltag. Und das ist denen wichtig. Also ich glaube, sie müssten sich noch nicht mal unterhalten. Die brauchen einfach diese ältere Dame. Das ist für die ein Symbol von, ich habe keinen Ersatz. Also ich denke, Ersatz kann man kann nicht Familienmitglieder, mhm, ersetzen, aber es ist praktisch ein Anknüpfen an ein Gefühl der Geborgenheit. Mhm. Und das finden die da. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel. Naja. Und vielleicht noch ein junge Familien, die jetzt wirklich sehr, sehr schwierige Lebenssituationen hatten und ja, da schon gestärkt sind, die jetzt mit Familien regelmäßig kommen und die auch in unsere Angebote reinschieben und wirklich nicht mit erhobenen Zeigefinger ganz aufpassen und dass die konsequent regelmäßig kommen und die dann auch herbringen, weil, mhm, es ihnen gut getan hat. Mhm. Ja, und die kommen auch regelmäßig ins Büro und erzählen kurz, wie es gerade ist im Leben. Und da denke ich so, das sind so die Netzwerke, dass sie sich dann wirklich das suchen. Und es gibt manche Besucher, die kommen tatsächlich nur, weil bestimmte Ehrenamtliche da sind. Die kommen nur an bestimmten Tagen. Mhm. Weil die in diesen Ehrenamtlichen, die eine ist besonders ruhig und hat eine ruhige Ausstrahlung und hat ein ganz nettes Lachen. Das genießen dann manchmal gerade ältere Menschen. Eine andere Person unterhält sich gerne. Genau, also da gibt es so ganz viel, dass die wirklich dann auch. Also auch da merkt man das, ne? Also auch da gibt es diese Verknüpfung. Genau.
Du hast jetzt gesagt, man kann Familienmitglieder nicht ersetzen, aber halt vielleicht an Erinnerungen anknüpfen oder so. aber ich, also meine persönliche Meinung dazu, die ich jetzt mal kurz einfach hier kundtue, ist, dass ich schon auch denke, dass man in der Familie auch, also ich habe, glaube ich, einen sehr weiten Familienbegriff und denke eben, dass es auch sowas gibt wie eben Wahlfamilie, dass man dann eben, natürlich ersetzt jetzt dann diese ältere Frau nicht die Mutter, aber sie ist trotzdem möglicherweise jemand für die beiden Nutzerinnen, die ihnen quasi das Gefühl dieses Rückhalts irgendwie gibt, genau, wie es eine Mutter im Idealfall vielleicht tut. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fälle von Familien, wo Mütter das gerade nicht unbedingt tun, wo man dazu quasi notgedrungen sich außerhalb der eigenen Familie irgendwie Rückhalte suchen muss. Oder nicht nur die Mutter, es klingt jetzt so, als würde ich diese Aufgabe jetzt nur bei Müttern suchen oder so, wo die Eltern nicht in der Lage sind, diese Form von Rückhalt oder so oder Unterstützung auszustrahlen oder weiterzugeben, die andere Menschen im Umfeld aber vielleicht geben könnten.
Absolut. Also unter diesem erweiterten Aspekt würde ich dir vollkommen zustimmen. Also das ist schon so, ich sehe das dann eher als Ergänzung. Also, also ich denke, auch wenn ich eine, sag ich mal, eher nicht ausschließlich positive Erfahrung in meinem eigenen familiären Aufwachsen gemacht habe und positive Vorbilder hatte, die ersetze ich nicht, aber ich ergänze das, indem ich mir praktisch meine positiven, also positive Rollen und positive Erlebniswelten dazu nehmen kann.
Ja.
Und das mit Sicherheit gibt es dann auch viele, die sagen, das ist eigentlich meine Mama oder das ist meine Ersatzoma. Also aus Beispiel haben wir auch, dass Leihomas mit den Kindern herkommen und das ganz klar ist, dass die für uns zusammengehören und dass sie das auch nach wie vor genießen. Was sich jetzt schon zeigt, dass es häufig sehr weiblich geprägt ist. Ne? Also ich bin da jetzt irgendwie, deswegen versuchen wir jetzt gerade auch mit dem Kollegen vom Elternseminar da mehr in die Väterarbeit zu gehen und das Gesamt tun wir. Aber ich merke schon auch, dass sich Väter viel mehr beteiligen und beteiligen wollen. Manchmal mit einem anderen Verständnis von Erziehung als Mütter oder Omas und Opas, aber auch so dieses Verständigen über Erziehung erlebe ich auch. Also wir haben auch viele Ältere, die mit Kindern herkommen und dann kommen die eigentlichen Eltern der kleinen Kinder später dazu. Also es ist sozusagen so ein Netzwerk der Überbrückung und da gehen wir auch ins Gespräch. Ne? Wie sind so die Rollenverteilung? Klappt das bei euch gut? Klappt es bei euch schlecht? Muss ich jetzt auch nicht sagen, aber da sind sich in der häufig sind sich doch einig und ich glaube, das verändert sich gerade so ein bisschen, zumindest hier im Städtischen, so diese Akzeptanzräume. Ja, und dieses Ergänzen finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist ein wesentlicher Punkt, wo wir sagen, wir wollen Menschen, vor allem auch mit diesen anonymen Bereichen, positive Erlebnisräume vermitteln, zu sagen, ne? Also Familie sollte in erster Linie ein positiver Erfahrungsraum sein. Ein Erfahrungsraum für Vertrauen, für ein ganz festes Urvertrauen, für ein mit beiden Beinen im Leben stehen können, mit einem Zutrauen für meine eigene Zukunft. Und das zu vermitteln, das geht mehr über diese anonymen Erlebnisräume, geht natürlich auch anders, ne, indem wir das aufgreifen. Aber da kann man Sachen besprechen, die man sieht. Also ich kann nicht in einem offenen Angebot im Café mit einer Familie besprechen, dass ich jetzt vielleicht den Umgang ein bisschen fragwürdig finde. Und den Kindern, aber ich finde auch, dass meine Rolle trotzdem da ist, zu sagen, auch den Kindern zu vermitteln, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind. Also klar, würde ich bei bestimmten Dingen würde ich eingreifen, würde ich sofort eingreifen. Das habe ich auch schon immer gemacht. Zu sagen, wenn ich jetzt sehe, dass da Gewalt, also körperliche Gewalt oder Gewalt, psychische Gewalt im Spiel ist, würde ich sofort hingehen und sagen, also das wollen wir hier nicht. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, weil das ist meine Rolle dann, eine positive Ebene dagegen zu setzen. So. Genau. Ja.
Ist dir das schon mal schwer gefallen? Also hattest du mal das Erlebnis, dass dir so eine Situation über den Kopf gewachsen ist?
Über den Kopf wachsen, nicht schwer fallen immer. Also weil ich ja praktisch in den, wie du vorhin gesagt hast, in den intimen Raum eindringe, der zwar in einem öffentlichen Raum irgendwo stattfindet, aber ich finde, Familie ist auch im öffentlichen Raum ein Intimsbereich.
Ja.
Und ich da eindringe und da schon in meinem Kopf von außen gesehen würde der Prozess wahrscheinlich schnell ablaufen. Gefühlt läuft der sehr langsam und sehr lange. Unglaublich schwer fällt mir das immer. Und ich merke einfach, wenn das eine besonders heikle Sache ist oder was, wo ich selber auch wirklich an meine Grenzen stoße oder merke, dass da muss ich weit über meine Grenzen gehen, dann würde ich das auch nicht alleine in Angriff nehmen. Also entweder ich suche mir jemanden, mit dem ich es gemeinsam mache, und ich suche dann das direkte Gespräch erstmal eher ein bisschen oberflächlicher. Also ich spreche die Sachen eher vorsichtig an und gehe erstmal in die Ebene. Ich versuche zu verstehen, was da passiert. Genau. Und würde mir dann Unterstützung suchen, das nicht alleine machen. Deswegen ist es über den Kopf wachsen, würde ich jetzt nicht sagen. Also das nicht. Ne? Genau. Weil das würde jetzt bedeuten, es ist absolut schiefgelaufen. So, ne? Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen, aber schon so, dass ich sage, oh, das ist schon was, das möchte ich. Also nicht nur, dass es mir nicht zutraut, sondern ich möchte es gerade auch nicht. Also emotional würde mich das zu sehr belasten. Genau.
Wie schaffst du da, diese Abgrenzung herzustellen?
Das ist ja so eine Frage, die man sich nach ein paar Jahren, glaube ich, nicht mehr ganz so doll stellt. Also man wundert sich dann immer. Also ich kann tatsächlich das ganz gut hier lassen. Mhm. Ich glaube, durch einfach immer wieder genau da das Gespräch anzusetzen, zu sagen, wo ist jetzt Privatsphäre, wo ist das ein Beratungsgespräch und was nehme ich davon mit und was lasse ich hier? Dass man schon in diesen Gesprächen auch Grenzen klarer setzt nach einer Weile. Also ich glaube, dass am Anfang fällt einem das schwer. Da ist man sehr in diesem Zuhör- und Verstehensprozess und der bleibt auch in der Empathie. Aber zu sagen, ich gehe jetzt nicht emotional in diese Situation rein, das glaube ich, das lernt man schon mit der Zeit, wenn viele Beispiele kommen.
Das heißt, also du bleibst in der Empathie im Mitfühlen, nicht mit Gefühl, sondern mit Mitfühlen,
genau.
Aber du identifizierst dich nicht.
Ja, vielleicht, also Mitfühlen, das ist ja interessant, ne, weil das sagt ja eigentlich, ich fühle mit demjenigen jetzt mit. Das klingt jetzt vielleicht hart, also ich würde eher sagen, verstehend.
Mhm.
Ich verstehe diese Situation, ich kann die auch wirklich nachvollziehen, aber ich versuche nicht ins Gefühl zu gehen. Also nicht da reinzugehen, zu sagen, ich gehe in die Emotionen, dass mich das jetzt wirklich erschüttert. Das passiert dann manchmal hinterher. So. Genau, dass ich dann sage, so, und dann laufe ich eine Runde um den Block. Also ich brauche mein Fahrrad, ne? Also ich fahre bergauf eine Viertelstunde nach Hause. Und ich glaube einfach, mit jedem Kind, was man dann selber hat, hat man zu Hause auch einfach relativ viele Dinge, wo man sagt, so, jetzt das Kind muss um 17 Uhr abgeholt sein, wenn es so sowas ist. Da muss ich da hochfahren. So Schalter legen sich dann mehr um. Das klingt ein bisschen hart, aber ich glaube, das hilft auch den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Weil wenn ich da ganz emotional reingehe und fühle, also wirklich fühle, dann kann ich da auch nicht adäquat agieren. Dann kann ich auch nicht mehr adäquat drauf gucken und sagen, okay, ich sehe jetzt das, also ich würde jetzt gerne erstmal mit dir sortieren und ich selber sehe jetzt, dass das vermutlich das Wichtigste sein könnte, was wir als erstes erledigen müssten. Wie fühlt sich das für dich an? Das kann ich, ne, diese Reflexion, da auf dieser Ebene zu bleiben und wirklich dem Menschen Unterstützung zu sein, glaube ich, ist schwierig, wenn ich ins Gefühl gehe. Weil dann übermannt mich das Gleiche wie diese Person, die eigentlich gerade vor mir sitzt und ich weiß, was ist jetzt eigentlich gerade das Wichtigste, weil alles sich so angesammelt hat.
Und dann sind beide nicht mehr handlungsfähig. Ja,
genau. Und ich glaube, das macht aber Professionalität aus.
Ich würde jetzt gerne von dir noch wissen, das klang vorhin schon einmal kurz an, inwiefern du wahrnimmst, dass Familie sich vielleicht auch zukünftig weiter verändern wird. Du hast jetzt schon einmal davon gesprochen, dass es mittlerweile so ist, dass Familien häufig dann die jungen Eltern schon ihre eigenen Eltern auch noch mitpflegen müssen teilweise. Du sprachst aber auch von psychisch beeinträchtigten Familien. Kannst du dazu noch mal was sagen, was du damit meinst, psychisch beeinträchtigte Familien?
dass tatsächlich Menschen, Familien auftauchen, wo mindestens eine Person in einer psychisch angespannten, psychosozial angespannten Situation lebt, mit teilweise schwerwiegenden Erkrankungen und Krankheitsbildern, die praktisch nicht in der Lage sind, Kindern so einen Lebensalltag zu gewährleisten, wie sie es gerne wollten. Mhm. Dafür auch da zu sein, die teilweise einfach auch überfordert sind mit Familienleben. Und dann gibt es entweder Familien, wo der Mann sich dann getrennt hat, gesagt hat, er hat es über viele Jahre probiert. Dann wird die Familie jetzt praktisch, also das Kind lebt teilweise bei dem Vater und teilweise bei der Mutter. Wenn es bei der Mutter lebt, wird es betreut. Das aufzufangen und wahrzunehmen. Also das ist so eine Entwicklung, wie auch der Gesundheitsreport, ich glaube von der AHK war diese Untersuchung, dass immer mehr psychische Erkrankungen vor allem bei jüngeren Menschen auftreten. Da ging es ja um Arbeitsleben und Arbeitsbelastung. Ich glaube, das ist schon einfach diese multipräsent sein. Also wirklich immer präsent sein, immer da sein, immer ganz viele Dinge wahrzunehmen. Familie hat immer mehr Rollen zu regeln, Arbeitsleben, Freizeit, Beruf, kein innerfamiliäres, enges Netzwerk organisieren, alles runterbringen, die Kinder fördern wollen, alle sollen eine Zukunft haben. Also da sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Themen, die versucht werden, perfekt zu machen. Das ist dann so die nächste Rolle der Entwicklung, wo ich sage, das wird schon auf uns zukommen, dass wir mehr ältere Menschen haben, aber auch mehr Versorgungssituationen. Mhm. Also das ist eh schon schwierig, die Versorgungssituation mit Kindern hinzubekommen. Und wenn dann noch ältere Menschen dazukommen, im Kinder- und Jugendbereich ist es eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Das heißt, das ist ganz klar definiert, was auch gemacht werden muss. Es gibt Betreuungssicherheiten, zumindest gibt es den Recht auf einen Kita-Platz. Im Pflegebereich gibt es das nicht. Mhm. Das ist, das ist eine freiwillige Aufgabe in den Kommunen, die versucht wird, so gut wie möglich aufzufangen. Da fehlt die Unterstützung für Familien eigentlich noch ganz entschieden, auch im Bewusstsein. Und da müssen auch Arbeitgeber ran.
Pflegebereich.
Von vor allem Älteren, genau. Also solange es in den Kinder- und Jugendhilfebereich fällt, ist es einigermaßen gesichert. Bundesteilhabegesetz ist auch verbessert, aber im Pflegebereich, es gibt kein Anrecht auf ein Pflegeheimplatz. Kein Anrecht auf Unterstützung. Es gibt natürlich jetzt diese Freistellungsanrecht und so weiter, aber es gibt zum Beispiel von Krankenhäusern das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, aber auch Wahrnehmung von vielen Wissenschaftlern, kein vernünftiges Übergangsmanagement. Von heute auf morgen Herzinfarkt, Krankenhaus, Pflegefall, da steht die Familie vor der Situation Unterbringung, es gibt wenig Plätze. Mhm. Vor allem Tages, vielleicht auch wohnt man nicht in der Nähe, wie regelt man das, dann reicht auch das halbe Jahr, was ich mir frei nehmen kann, nicht aus, hinterher geht das ja weiter, dann habe ich zwar ein halbes Jahr frei gehabt, um mich um die wichtigsten Dinge zu kümmern, aber der Alltag geht hinterher weiter. Also ich denke, so diese Verknüpfung von vielen Familienthemen, die wird zunehmen, da gibt es so viele Themen, da könnten wir jetzt noch 2 Stunden drüber reden, die sich in Zukunft verändern werden, und ich denke, diese Begegnungsräume zu erweitern und Quartiersarbeit mehr Raum zu geben, das wäre wichtig. Und da gehen auch viele Institutionen den Weg schon, dass sie auch ganz eng mit uns im Kontakt stehen und uns ganz viel reflektieren. Ich sehe auch bei Bürgern selber, dass sie sich mehr auf den Weg machen, miteinander in Kontakt zu gehen. Allerdings eher im Rahmen von, wir machen mal ein Projekt, wir machen es mal, und dann ist das Engagement häufig nicht ganz so langfristig, wie früher der Trainer vielleicht gesagt hat, so jetzt mein Kind 2 Jahre, geht zum Fußballverein, ich werde da Trainer und bleibe da dabei. Und wenn ich Rentner bin, bin ich immer noch dabei. Also das nicht. Ne? Also dieses immer wieder neu ins Netzwerk kommen, diesen ständigen Wechsel, den erleben wir hier. Genau.
Wobei Familien natürlich auch etwas, also auch nicht unbedingt immer diese sehr kontinuierlichen Strukturen haben muss. Also im Sinne von, ich war erst im Verein, dann Trainer und dann als
Rentner. Nein, das war jetzt bezogen aufs Ehrenamt, genau.
Achso, okay. Ja.
Auf dabei bleiben.
Und du hast vorhin noch, als wir noch nicht vor Aufnahmegerät gesprochen haben, erzählt, dass es teilweise auch Ehrenamtliche gibt, die jetzt als Ehrenamtliche bei euch arbeiten, die vorher als NutzerInnen mhm. euer Angebot wahrgenommen haben.
Gar nicht teilweise, sondern jetzt überlege ich gerade mal. Eigentlich alle. Mir fällt jetzt gerade ad hoc gar niemand ein, der nicht bei uns schon mindestens Besucherin oder Besucher war. Mhm. Also tatsächlich so entsteht das auch, dass wir kennen uns dann und dann sprechen wir die entweder selber an, sagen, Mensch, hast du nicht Lust? Oder die haben Ideen und dann sagen wir, Mensch, das ist ja toll, komm, das machen wir zusammen. Und, oder sie fragen direkt oder uns fällt jemand aus, weil Ehrenamt ist Ehrenamt, ne? Da kann man von heute auf morgen, ergibt sich eine neue Lebenssituation, vielleicht nicht komplett, aber genau, und dann fragen wir, Mensch, hast du nicht Lust da? Du kennst dich ja hier gut aus und so und hast überleg dir doch mal, kannst ja mal ein bisschen da mitlaufen und wenn es dir gefällt, bleibst du dabei. Genau.
Das heißt, durch die Erfahrung selber als Nutzerin können Sie sich dann vielleicht so sehr auch mit dem, was ihr tut, identifizieren, dass dann der Wunsch ist, davon auch Teil zu sein.
So, das ist tatsächlich so, dass die Menschen sich wegen diesem sich als Teil fühlen, entscheiden, noch mehr Teil zu werden. Genau. Ja.
An der Stelle würde ich dann, glaube ich, das Gespräch gerne beenden. Ich fand es jetzt sehr spannend, mich mit dir über Familie zu unterhalten, weil wir, glaube ich, auch im Gespräch viele Aspekte von Familie gestreift haben, wie zum Beispiel Konflikte, die auch in Familie stattfinden, die auch ihr drüben habt und wie ihr damit umgeht, nicht nur mit NutzerInnen, sondern auch im Team selber immer wieder bestimmte Rollen, Positionen aushandeln, Bedürfnisse besprechen, auch in den Konflikt gehen und bewusst irgendwie versuchen darzustellen, was man gerade braucht, was man möchte. Mhm. Etwas, das vielleicht in diesen Räumen, wo es dann die Professionalität gibt, sogar noch einfacher ist, als es dann vielleicht zu Hause, wo alles so emotional miteinander verwurschtelt ist, zu machen. Dann natürlich das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, was unheimlich viel Rückhalt gibt. Wir haben gesprochen über Umbrüche, die in Familien stattfinden, beziehungsweise Umbrüche, die teilweise bei euch auf personeller Struktur oder auch auf Nutzerstruktur stattfinden. Und ganz am Anfang sprachst du davon, eben Menschen auch in ihren Potenzialen zu bestärken, damit da abzuholen, wo sie stehen, zu respektieren und zu wertschätzen, wer sie sind, was sie mitbringen können und darin zu nicht zu pushen, aber zu empowern, die Möglichkeit zu geben, sich selber als Teil von etwas wahrzunehmen und sich selber und die eigene Person als positiv handelnd oder wahrnehmen zu können. Also eine eigene Wertschätzung durch Teilhabe quasi zu haben. Was ja im Idealfall auch etwas ist, das Familie schaffen kann.
Ja, sollte. Genau, nein.
Deswegen freue ich mich sehr über das Gespräch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, und schön, dass ihr an uns gedacht habt.
Ja, sehr gerne. Und genau, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir im September Sommerpause machen. Das heißt, den nächsten Podcast gibt es erst wieder im Oktober. Und genauso auch auf Instagram wird es im September keine Beiträge von uns geben. Ja, wir brauchen auch mal Urlaub, ne? Und bis dahin euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, bis zum nächsten Mal im Oktober dann. Dankeschön.